Wirklich.
Herr, wir loben dich. Amen. Herr, gib uns diese vollkommene Speise. Herr, wir wollen
Amen.
alle 12 Brote essen, damit unsere Menschlichkeit von dir verändert wird, Herr.
Amen.
Herr, wir brauchen dein Wesen. Amen. Herr, wirke an uns und mach uns zu solchen Menschen, die in ihrer Menschlichkeit ganz gerettet werden.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Ja, lob den Herrn. Dann können wir gleich fortsetzen vom Schaubrottisch zum goldenen Leuchter. Amen. Wir gehen schnell voran, obwohl man nicht zu schnell vorangehen kann im Heiligtum. Denn jedes Gerät und jede Station hat für uns eine Bedeutung und wirkt etwas in uns. Aber dennoch, wir haben so viel Zeit nicht und wir hoffen, dass der Heilige Geist uns in die Wirklichkeit hineinführt. Ja, wie Christian gerade schon gezeigt hat, wir kommen jetzt vom Vorhof ins Heiligtum. Und es ist so gut zu sehen, dass der Herr auch so sein Werk an uns voranbringen will. Draußen im Vorhof ist noch viel Platz. Es ist relativ groß. Und die Arbeit, die dort getan wird von den Priestern, ist auch noch ein bisschen grob. Also ein bisschen, ja, dort wird zum Beispiel geschlachtet. Da wird Blut vergossen. Es ist ein bisschen gröbere Arbeit. Natürlich, die Arbeit ist sehr wichtig, aber wir müssen sehen, es ist schon etwas gröber. Aber wenn wir reingehen ins Heiligtum, dann merken wir, dort wird die Arbeit, die getan werden muss, feiner. Es wird viel mehr im Detail gearbeitet. Wir haben den Schaubrottisch, wo die goldenen Geräte draufgelegt werden müssen. Wir haben auch diese wunderbaren Schaubrote, von denen wir gerade gehört haben, die gebacken werden müssen und dort hingelegt. Und natürlich den goldenen Leuchter. Und da sehen wir, der Herr möchte auch in der Heiligung in uns fortschreiten. Sein Werk und das Werk, was er in uns macht, ist am Anfang oder es ist sehr oft am Anfang gröber. Viele groben Dinge muss der Herr abschneiden, aber wenn wir mit dem Herrn weiter vorangehen, wird der Herr sehr viele, auch kleine Bereiche in unserem Leben anrühren, die er verändern will und wo er arbeiten möchte. Und das ist so ein ermutigendes Bild. Der Herr will uns bis zum Ziel voranbringen. Und wir möchten jetzt noch ein bisschen mehr Gemeinschaft haben über den goldenen Leuchter. Und wir können jetzt nicht die ganzen Verse in 2. Mose 25 lesen, aber wir können es nochmal selber lesen oder auch in der Gliederung nachschauen. Es ist so gut, dieses Gerät, der goldene Leuchter, besteht ganz aus Gold. Es ist ein Stück, aus einem Stück, aus einem Talent Gold gehämmert. Und dieses Werk ist gar nicht so einfach, wenn man sich vorstellt, dass man so einen Goldklumpen haben muss, zuerst einmal. Und nachdem man dieses ganze Gold bekommen hat, das ist schon mal nicht so einfach, da muss es noch gehämmert werden in diese wunderbare Form von diesem goldenen Leuchter. Es ist wirklich ein Kunstwerk. Dieser Leuchter ist ein Kunstwerk, das nur ein ausgebildeter Fachmann machen kann. Wer ist dieser Fachmann? Wer ist dieser ausgebildete Künstler, der voller Weisheit so einen Leuchter herstellen kann? Das allein muss uns zeigen, dass das nur Gott selbst machen kann.
Amen.
So einen Leuchter zu hämmern, aus einem Stück Gold, aus einem Talent, etwa 34 Kilo vielleicht, ein Kunstwerk zu machen, das ist das Werk Gottes. Lobt den Herrn dafür. Und so sehen wir schon alleine in dieser Stelle die Gemeinde, die ein goldener Leuchter heute ist. Und wir sehen ja in Kapitel 2 und 3 oder 1 bis 3 von Offenbarung, dass die Gemeinden alle goldene Leuchter sein sollen. Daran sehen wir schon, dass nur der Herr allein so eine Gemeinde bauen kann. Wenn ich anfange, so ein Kunstwerk zu machen, dann werde ich nicht sehr weit kommen. Aber Gott möchte solch einen goldenen Leuchter unter uns haben. Das ist so wunderbar zu sehen. Und wir haben ja gerade schon ein Bild gesehen. Christian hat ja kurz was geteilt. Ich zeige nochmal kurz eine Nahansicht von einer Überarbeitung von diesem Leuchter. Und man sieht in so einer wunderbaren Weise, was für ein Kunstwerk dieses Gerät ist. Ja, wir haben hier ein Bild oder hier noch eine Frontansicht. Ja, wir sehen, es ist ein Stück Gold. Natürlich, in diesem Bild sind diese Arme und überhaupt dieser ganze Leuchter sehr schön glatt und vollkommen gemalt. Aber wenn wir uns mal vorstellen, dass das von einem Stück gehämmert wurde, ja, vielleicht ist es nicht ganz so glatt, wie wir es hier dargestellt haben. Und das ist, weil der Herr beständig an uns arbeiten möchte. Und das nächste Bild hat der Christian schon gezeigt. Der goldene Leuchter hier im Heiligtum. Ja, wir haben hier auf der rechten Seite im Norden den Schaubrottisch und dann dort im Süden, auf der Südseite, ist der goldene Leuchter. Lob den Herrn. Und das allererste, was wir an diesem goldenen Leuchter sehen, seht ihr meinen Screen noch mit dem Leuchter?
Ja.
Ah, okay, gut, danke. Das erste, was wir sehen an diesem Bild oder in der Beschreibung von 2. Mose 25 ist, dass er ganz aus Gold ist. Und das muss uns zeigen und uns fragen, woher bekommen wir das Gold? Mhm. Wenn die Gemeinde ein goldener Leuchter ist, wir sollen ein goldener Leuchter sein, dann ist das die Frage, woher kriegt man so viel Gold? Ein Talent. Das ist ziemlich viel. Und der Herr hat schon das zur Gemeinde in Laodicea gesagt. Vielleicht können wir die Stelle mal lesen. Könnt ihr das mal aufschlagen, Markus? Offenbarung 3, Vers 18. Offenbarung 3, Vers 18. Das ist das Wort des Herrn an die Gemeinde in Laodicea und sein Rat. Amen. Der Herr sagt hier, ich kann es euch vorlesen, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist. Vielleicht doch noch den Vers davor, Vers 17 auch noch. Sorry. Können wir nochmal hochscrollen? Genau, ja, Vers 17 auch noch. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, damit du reich werdest. Mal bis dahin. Amen. Für die Gemeinde in Laodicea hat irgendwie die Vorstellung gehabt, sie sind reich. Sie sind reich und brauchen nichts mehr. Und ich weiß nicht, und die Schrift sagt uns auch nicht, an was sie wirklich reich waren. Vielleicht an Geld, vielleicht waren sie sehr wohlhabend oder vielleicht auch einfach am Wissen und an der Erkenntnis. Und dieser Reichtum, das Festhalten an diesem Reichtum der Gemeinde hat den Herrn gehindert, die Gemeinde zu vollenden. Es hat die Heiligen daran gehindert, die wahre Substanz von diesem Gold zu bekommen. Und wenn wir sehen, was ist eigentlich dieses Gold, was der Herr hier der Gemeinde in Laodicea anbietet? Er sagt ja, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Und wenn wir in dem Bild der Stiftshütte mal schauen, das kostbarste Material, was in der Stiftshütte verbaut wird, ist das Gold. Wir haben Kupfer, wir haben Silber, wir haben verschiedene andere Materialien dort von dem Leinwand und so weiter. Aber an der Wertigkeit und an der Kostbarkeit ist das Gold das Kostbarste, was dort verbaut wird. Und so sehen wir, was ist denn das Kostbarste, die kostbarste Sache oder überhaupt das Kostbarste in diesem ganzen Universum? sicherlich der lebendige Gott selbst. Der lebendige Gott. Petrus hat gesagt, die wir an ihn glauben, für uns ist er die Kostbarkeit.
Amen.
Er ist die Kostbarkeit. Amen. Und wenn wir etwas finden, was so kostbar ist, wie dieses Gold, dann werden wir auch bereit sein, einen Preis dafür zu bezahlen.
Amen.
Leider hat die Gemeinde in Laodicea einen anderen Reichtum gehabt und den für so kostbar gehalten, dass sie die Kostbarkeit von dem wahren Gold nicht gesehen hat. Aber Paulus zum Beispiel in seinem Wandel, in seinem Nachjagen war ganz anders. Paulus, kann man wohl sagen, der war wirklich reich an Gott. Er hat so viel vom Herrn gewonnen, in seinem Leben schon so viel von dem lebendigen Gott ergriffen. Und trotzdem hat er gesagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Obwohl er schon so viel gewonnen hat von dem lebendigen Gott, war er immer noch so arm im Geist. Warum? Woher hat er diese Haltung? Paulus hat dieses Gold gesehen. Er hat gesehen, wie kostbar es ist. Ich möchte um jeden Preis dieses Gold gewinnen, aber nicht nur für mich, sondern für den Aufbau von dem goldenen Leuchter. Paulus' Streben war danach, Christus zu gewinnen, damit er etwas hat, um es der Gemeinde zu geben. Damit er etwas hat, um diesen Leuchter zu formen. Und das ist so eine gesunde Haltung. Und mir scheint, obwohl er schon so viel Substanz hatte, je mehr er von Christus bekommen hat, sein Bewusstsein war nicht, jetzt brauche ich weniger, weil ich habe schon so viel, sondern es war gerade andersrum. Je mehr man vom Herrn gewinnt und Substanz von dem lebendigen Gott ergriffen hat, ich glaube, desto mehr werden wir auch erkennen, wie arm wir eigentlich wirklich noch sind. Klingt vielleicht ein bisschen paradox. Ja? Man denkt, man hat schon so viel gewonnen und doch ist das Empfinden, Herr, wir brauchen noch viel mehr. Mhm. Und so eine Haltung ist sehr gesund. Das sagt der Herr als allererstes in der Verfassung. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich.
Mhm.
Und wenn wir sehen, wie kostbar der lebendige Gott ist und dieses Gold ist, was er uns dort anbietet, dann werden wir auch bereit sein, den Preis zu zahlen. Aber wenn ich denke, ich weiß so viel, ich habe schon so viel, ich kann auf so viel Erfahrung von der Vergangenheit zurückgreifen oder auf Erkenntnis, was ich gelernt habe, am Ende werde ich definitiv lau und stolz. Die Lauheit ist etwas, was der Herr hasst. Und woher kommt diese Lauheit? Lauheit, dass man am Ende weder heiß noch kalt ist und keine klare Position beziehen kann. Woher kommt es? Es kommt daher, dass ich denke, ich habe schon so viel und ich brauche nicht mehr. Ich weiß schon viel und wenn man etwas erwähnt oder sagt, dann kommt es in eine Schublade rein, die ich vielleicht schon gekannt habe oder mindestens meine gekannt zu haben. Aber ich finde es so gut zu sehen, dass wenn wir diesen goldenen Leuchter sehen, der ganz aus Gold ist, dann lass uns die Kostbarkeit des lebendigen Gottes sehen und einen Hunger danach haben. Herr, ich brauche dieses Gold.
Mhm.
Und das hat der Herr auch gemacht. Als er zu der Gemeinde in Laodicea kam, stand er dort vor der Tür und hat angeklopft. Und ich bin sicher, was hat er ihnen angeboten, als er dort an der Tür stand? Er hat ihnen Gold angeboten. Hier, kaufe Gold von mir. Aber was willst du machen? Natürlich, du kannst die Tür vor seiner Nase wieder zuhauen. So wie vielleicht wir, wenn irgendein Vertreter vor der Tür steht. Aber der Herr hat in seiner Liebe uns viel von seinem Gold anzubieten. Und es lohnt sich. Gott und der lebendige dreieinige Gott, den wir in diesem Gold sehen, ist das Kostbarste, was es in diesem Universum gibt. Und den wollen wir gewinnen. Und dafür, lobt den Herrn, lohnt es sich, den Preis zu bezahlen.
Amen.
Und das sehen wir in Offenbarung 3. Er sagt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Der Herr verschenkt nicht das Gold. Gold findet man nicht auf der Straße. Normalerweise. Also du findest Steine oder irgendwas auf der Straße und Schmutz wahrscheinlich. Aber das Gold liegt dort nicht herum. Sondern das Gold müssen wir uns sozusagen verdienen. Natürlich bei unserer Wiedergeburt, nachdem, wenn wir gerettet werden, dann können wir, dort können wir sicherlich nichts bezahlen. Das ist umsonst. Und bei unserer Wiedergeburt erhalten wir sicherlich auch schon ein bisschen Gold vom Herrn. Umsonst. Aber das Gold, was wir bei der Wiedergeburt umsonst erhalten, am Anfang ein bisschen, das ist nicht ausreichend, um diesen Leuchter aus einem Talent Gold zu bauen. Nein, sondern ich muss jetzt Gold kaufen. Nachdem ich wiedergeboren bin und gerettet bin, möchte der Herr sehen, dass ich einen Preis bezahle. Ich muss den Herrn gewinnen. Und wir sehen in unserem Alltag, dass wenn wir darauf aus sind, den Herrn zu gewinnen, es ist unsere Erfahrung, das kostet immer einen Preis. Es kostet immer einen Preis. Alleine ins Wort zu gehen, wenn wir keine Zeit haben oder beschäftigt sind und dann sollen wir zum Wort kommen und den Herrn suchen, das kostet einen Preis. Auf den Geist achten, der im Wort spricht, kostet auch einen Preis. Den Fleiß, über den wir geredet haben, kostet es nicht einen Preis, fleißig zu sein im Werk des Herrn? Ich muss was aufgeben dafür. Oft mein altes Selbst und das faule Selbst, wie wir gehört haben vorgestern. Das kostet einen Preis. Oder manche Leute, auch manche Gläubige können einfach alles machen, ohne Begrenzung. Und wir können das nicht. Wir können viele Dinge nicht machen, die anderen machen können. Auch das kostet einen Preis. Ich muss dafür bereit sein, was zu geben. Und der Umgang mit den Opfern und den Festen, ich muss zugeben, mich kostet das immer wieder einen Preis. Mein Opfer vorzubereiten, täglich den Herrn zu suchen. Herr, gib mir ein Opfer für den Tag des Herrn. Ich will dich anbeten. Kostet das nicht einen Preis?
Ja.
Möchte ich nicht lieber sagen, okay, wenn mir was spontan kommt, dann werde ich es sagen. Wenn nicht, dann sage ich halt nichts. Das ist einfach. Aber wenn ich bewusst dem Vater etwas mitbringen möchte zum Fest, um ihn anzubeten, dann muss ich mein Selbst lassen und einen Preis bezahlen. Auch der Herr hat zu den Jungfrauen, zu den klugen Jungfrauen gesagt, ihr habt Öl nicht nur in der Lampe, sondern auch im Gefäß. Und die Törichten haben nicht genug Öl gekauft. Auch dort sagte er zu ihnen, kauft Öl. Auch das Öl kostet einen Preis. Ja, oder wenn wir verfolgt werden, um der Wahrheit willen beispielsweise, wenn die Menschen lügen und böse Dinge reden über uns, das ist auch ein gewisser Preis, den wir zahlen müssen. Nicht zu murren und nicht zu klagen, sondern sagen, Amen, Herr, ich gebe das gerne, damit ich das Gold gewinne. Und wir sehen auch, alle Apostel haben den Preis bezahlt. Sie haben den Preis bezahlt und sogar am Ende haben sie sogar mit ihrem eigenen Leben bezahlt. Lob den Herrn. Und mich ermutigt hier, in jedem Bereich unseres Lebens können wir Gold kaufen. In jedem Bereich. An der Arbeit, an der Familie, in unserem täglichen Wandel. Es gibt jedes Mal Gelegenheiten, einen Preis zu bezahlen. Und ich glaube, wir verstehen alle, Gold kauft man eigentlich nicht in großen Mengen. Also, ich weiß nicht, wenn wir auf unser Konto gucken, Markus, wenn du auf dein Konto guckst, wie viel Gold kannst du kaufen mit dem, was auf deinem Konto ist?
Sehr begrenzt.
Ein paar Gramm vielleicht, ich weiß nicht. Gold ist teuer. Ja, man kann nicht so viel auf einmal kaufen. Wie viel Gold kann man kaufen? Und das soll uns zeigen, wir kaufen Gold in kleinen Mengen, in ganz vielen kleinen Gelegenheiten, wo wir den Herrn gewinnen. Wenn wir nicht lernen, den Herrn in den kleinen Situationen zu gewinnen und darin den Preis zu zahlen, wie wollen wir den Preis zahlen, wenn mal größere Situationen kommen? Wenn ich zu Hause nicht den Preis bezahlen kann, mit meinen Hausgenossen zusammen zu beten zum Beispiel, das Wort zu lesen oder den Herrn zu suchen, Gemeinschaft zu haben, kleiner Situation. Wenn dann etwas Großes kommt, kann ich keinen Goldbarren kaufen. Lob den Herrn. Wir kaufen Gold in den kleinen, vielen kleinen Gelegenheiten. Und wenn wir alle das machen, jeden Tag ein bisschen Gold kaufen, dann werden wir am Ende ein Talent haben, dass Gott, der Vater, noch hämmern kann, sodass dieser Leuchter herauskommt. Und tatsächlich, der Herr verlangt auch nicht so viel, sondern jedem nach dem Maß der Gabe Christi. Aber jeder muss seinen Preis bezahlen. Lob den Herrn für die Weisheit Gottes.
Amen.
Ist so gut. Lass uns diesem Gold nachjagen. Es ist das Kostbarste, was es in diesem Universum gibt. Den lebendigen, dreieinen Gott selbst. In den kleinen Situationen unseres Alltags.
Amen.
Amen. Und dann sehen wir auch an diesem wunderbaren Bild hier vom Leuchter. Ich glaube, ich muss es nochmal anschalten. In diesem wunderbaren Bild von dem Leuchter sehen wir in der Mitte den Schaft, das Mittelstück. Und wir haben das extra so gezeichnet, oder Sultan hat es extra so gezeichnet, dass dieses Mittelstück hier ein bisschen höher ist, ihr seht es, als die anderen 6 Lampen. Lob den Herrn. Und warum haben wir das so illustriert? Das Mittelstück, der Schaft, zeigt Christus selbst, der alles überragt. Lob den Herrn. Der Herr Jesus ist im Zentrum vom goldenen Leuchter. Er ist in der Mitte und er ist höher als alles andere. Hat der Herr nicht gesagt in Matthäus 23, ihr seid alle Brüder und einer ist euer Meister.
Amen.
Lob
Amen.
Den Herrn. Wer ist unser Meister in der Gemeinde? Wenn ihr diesen goldenen Leuchter anschaut, welche Lampe ist am höchsten? Welcher Arm ist am höchsten? Nicht der ganz links oder ganz rechts. Wenn der ganz rechts ganz hoch werde, dann kippt der Leuchter irgendwann um, je höher es wird. Nein, das Zentrum ist hoch. Und das Zentrum ist nicht irgendein Mensch in der Gemeinde, sondern das Zentrum ist der Herr Jesus selbst.
Amen.
Amen. Nicht die Ältesten, noch irgendein Hauptältester unter den Ältesten ist der Schaft. Wenn das so ist, dann am Ende ist er einmal nicht da, dann muss man alle Entscheidungen verschieben. Man kann gar nichts machen in der Gemeinde, wenn der eine nicht da ist. Das soll nicht so sein in der Gemeinde. Im Hause des Herrn möchten wir uns alle darauf ausrichten, dass der Herr Jesus alles überragt. Er ist das Haupt der Gemeinde. Lass uns noch mal kurz lesen in Kolosser 1, Abvers 15. Vielleicht können wir das auch noch mal anwerfen. Ich stoppe mal meinen Bildschirm. Kolosser 1, Abvers 15. Das ist eine wunderbare Beschreibung von unserem Christus in der Gemeinde, im goldenen Leuchter. Amen. Dort heißt es, welcher das Ebenbild Gottes ist, des Unsichtbaren, der Erstgeborene aller Schöpfung. Halleluja. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, in den Himmeln und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Ist das nicht ein hohes Haupt? Und er ist vor allem. Seht ihr das Bild vom Leuchter noch vor euch? Er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Bestehen nicht diese Arme auch in ihm? Und dann heißt es, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem überragend sei.
Amen.
Ah, hier steht sogar überragend sei. Seht ihr nicht das Bild vom goldenen Leuchter? Wer ist der, der in allem alles überragt?
Halleluja.
Es ist nicht ein Mensch, nicht irgendeine begabte Person. Es ist der Erstgeborene aus den Toten. Wie wunderbar. Lobe den Herrn. Der Herr ist der Anfang in der Gemeinde und er ist der Erste. So einen wunderbaren Stamm haben wir. Er ist der Schaft in der Mitte, der alles überragt. Und so sehen wir, dieser Leuchter, dieses Mittelteil ist nicht nur ein Schaft, es ist wie ein Stamm, wie ein Baumstamm. Und Christus ist dieser starke Baumstamm, der alles trägt. Und diese sechs Arme, die da herauskommen, links drei und rechts drei, ja, es sind wie Zweige, die aus einem Baum herauswachsen. Amen. Und das zeigt uns in so einer wunderbaren Weise, dass wir als seine Gläubigen, als seine Kinder, als seine Priester an Christus befestigt worden sind. Wir sind die Arme oder die Zweige von diesem Leuchter, die in Christus den Stamm hineingepfropft worden sind. Lob den Herrn dafür. Das ist so wunderbar zu sehen. Lass uns kurz lesen, 2. Korinther 1, Vers 21. 2. Korinther 1, Vers 21. Dass wir sehen, wie Gott diesen Leuchter baut. 2. Korinther 1, 21. Sonst kann ich es auch kurz vorlesen. Gott aber ist es, der euch befestigt, samt euch an Christus. Gott aber ist es, der uns befestigt, samt euch an Christus. Halleluja. Amen. Gott befestigt uns an Christus. So wie diese Arme an dem Stamm befestigt sind, so befestigt uns Gott auch an Christus. So, wenn wir den goldenen Leuchter bauen und herstellen, dann müssen wir uns fragen, an wem möchten wir befestigt sein? An irgendeinem Menschen oder irgendeiner Lehre? Nein, wir möchten befestigt sein direkt an dem Stamm, an Christus. Und Römer 11 hat uns gesagt, das müssen wir jetzt nicht lesen, aber dort steht, wir waren früher ein wilder Ölbaum und wir wurden abgehauen und wurden hineingepfropft in Christus, den wahren Ölbaum, damit wir teilhaftig werden an seinem Öl, an seiner Fettigkeit. Das ist nicht wunderbar? Halleluja. Auch in Johannes 15 sehen wir dasselbe Bild. In Johannes 15 heißt es, ich lese es nochmal schnell vor, Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. So, der Herr ist der Weinstock in der Mitte. Und wir sind als seine Reben, als diese Arme in ihn hineingepfropft worden. Und damit sehen wir, Geschwister, dass dieser wunderbare goldene Leuchter, ich zeige ihn jetzt nochmal, der Leuchter, dass dieser wunderbare Leuchter ist nicht ein toter Gegenstand, den man sich ins Eck stellt, sondern dieser Leuchter ist ein goldener Baum. Es ist ein Baum. Er hat einen Stamm und er hat Zweige. Lob den Herrn. Die Gemeinde ist lebendig. Es ist kein toter Gegenstand, der irgendwo in der Ecke steht. Es ist ein wunderbarer Baum. Und was für ein Baum ist es? Wir sehen in der Beschreibung von 2. Mose 25, dass an diesen Zweigen und auch am Schaft Mandelblüten befestigt sind. Nicht befestigt, gehämmert worden sind. Ich zeige es nochmal ein bisschen vergrößert. Mandelblüten. Das heißt, dieser goldene Leuchter ist nicht nur ein verzierter Gegenstand, sondern es ist ein Mandelbaum. Ein Mandelbaum. Ist das nicht wunderbar? Sind wir in der Gemeinde ein Mandelbaum? So schön zu sehen. Der Schaft hat 4 Mandelblüten. 4 Stück. Und die Zweige haben jeweils 3. Es gibt ja 6 Zweige. Und jeder von diesen Zweigen hat 3 Mandelblüten. Was für ein wunderbares Bild. Kein Wunder ist der Herr der Erstgeborene aus den Toten. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn 4 ist die Zahl der Schöpfung. Und der Herr, der Mensch geworden ist, ist dieses wunderbare Haupt. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und wir, die Zweige, müssen voller Kraft der Auferstehung sein. Das zeigt die Zahl 3. Aber auch die Mandeln selbst, ja, sehen wir, der Mandelbaum ist einer der ersten Bäume, wenn nicht der erste Baum, der nach dem Winter blüht. Ja, der Winter vorbei ist, dann blüht der Mandelbaum. Und das zeigt, dieser Mandelbaum, der markiert das Ende des Winters. Dann ist der Winterschlaf vorbei. Dann kehrt Leben zurück. Halleluja. Und was soll uns das zeigen? Das muss uns an die Auferstehung erinnern. Der Mandelbaum zeigt das Auferstehungsleben des Herrn. Diese Mandeln, dieser Mandelbaum, der blüht und vertreibt den Winter. Lob den Herrn dafür. Und das zeigt, dass die Gemeinde voller Leben ist. Es ist nicht eine Organisation, in der wir verschiedene Dinge organisieren, sondern hier muss es sein, voller Auferstehungsleben des Herrn. Amen. Oh Herr. Und dieses Leben, was der Herr in der Gemeinde uns zeigt, hat verschiedene Stadien. Ja, wir haben in der Beschreibung, das könnt ihr selber lesen, in der Beschreibung in 2. Mose 25 sehen wir, es gibt Knospen. Die Knospen sind die kleinen Teile da unter der Blüte, die ganz am Anfang als erstes wachsen. Und daraus kommt eine Blüte. Ja, vor der Knospe kommt eine Blüte. Und am Ende kommt eine reife Frucht hervor, eine reife Mandel. Kein Wunder, sehen die Lampen da oben aus wie Mandeln. Sehen ein bisschen aus wie Mandeln. Mhm. Und das zeigt uns, dass dieser ganze Leuchter ein Mandelbaum ist, der Knospen hat, der Blüten hat und am Ende reife Frucht hervorbringt. Lob den Herrn. In der Gemeinde gibt es so viel Stadien des Lebens. Mhm. Voller Leben. Das heißt natürlich nicht, dass alle in der Gemeinde herumtanzen und springen und irgendwas machen. Nein, sondern wir sehen, dieses Leben ist vor allem innerlich. Es ist innerlich. Warum? Weil es ein Baum ist, der ist gepflanzt an Wasserbächen, wie Psalm 1 sagt. Und er holt sein Leben von dem Wasserbach, von Christus als dem lebendigen Wasser. Und damit zeigt es uns, wir in der Gemeinde, der Herr möchte in uns allen Tod verschlingen, sodass in uns das Leben wachsen kann. Das natürliche Leben, unser natürliches Leben ist immer dem Tod verfallen. Es stirbt immer. Es stirbt immer. Das natürliche Leben, das lebt eine gewisse Zeit und dann stirbt es ab. Und wir sehen das auch heute in der Christenheit. So viele Denominationen und Gruppierungen oder Gemeinden haben gut angefangen, aber nach einer gewissen Zeit sterben sie ab. Warum? Weil das natürliche Leben irgendwann stirbt. Wenn es keine Auferstehungskraft gibt, dann nach einer gewissen Zeit stirbt der Baum. Ohne diese Mandelblüten geht es nicht. Und wenn es solche Blüten gibt, dann gibt es auch Frucht, die Gott, den Vater, verherrlicht. Sehr oft redet man von Leben und noch mehr Leben, aber gar nicht von der Auferstehung. Aber wie lange hält ein Leben ohne Auferstehung? Ein menschliches Leben ohne Auferstehung ist begrenzt und stirbt und dann ist es vorbei. Deswegen hat der Herr gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es ist die Kombination, nicht nur Leben alleine, sondern es braucht Auferstehung und Leben zusammen. Genau wie Römer 8 gesagt hat, der Geist, der uns lebendig macht, ist ein Geist ist der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ist das nicht wunderbar?
Amen.
Wir müssen mehr die Auferstehung Christi genießen. Ja. Und mehr das, den Herrn als das Erstlingsfest feiern.
Amen.
Das Erstlingsfest ist das dritte Fest und zeigt uns, der Herr hat den Tod verschlungen. Das Leben kommt nicht irgendwo her und wunderbar, wir haben Leben und sind alle so lebendig. Okay, jetzt ja, aber was ist mit morgen? Übermorgen? Was ist in 5 Jahren? Was ist nach 40 Jahren? Am Ende stirbt es ab, weil es keine Auferstehung gibt. Weil es kein Erstlingsfest gibt. Wenn wir aber so ein Baum sind, so ein Baum, der voller Auferstehungsleben ist, dann heißt es in Matthäus 16, die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Welcher Tod könnte das Auferstehungsleben verschlingen? Es gibt's nicht. Aber wenn die Auferstehung fehlt und wir nicht den Herrn nehmen als den, der auferstanden ist von den Toten, dann hat der Tod ein leichtes Spiel, die Gemeinde zu überwältigen. Und was machst du mit einem Baum, der gestorben ist? Was machst du mit einem Baum, wenn du einen Baum da draußen irgendwo in deinem Garten hast und er ist komplett tot? Markus ist ja Gärtner, zumindest zum Teil. Was machst du mit einem Baum, der tot ist?
Abhauen.
Abhauen, genau. Dann muss man absägen. Und was hat der Herr gesagt zu der Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2? Der Herr hat zur Gemeinde gesagt, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich deinen Baum absägen. Er hat gesagt, ich werde deinen Leuchter wegstoßen.
Mhm.
Ich werde deinen Baum absägen. Das war das Wort des Herrn, weil der Leuchter ein Baum ist. Muss der Herr am Ende, wenn er gestorben ist, muss er ihn wegschaffen. Wenn sie nicht Buße tun. Und das sehen wir, dass heilig zu sein, das hat wirklich mit Leben zu tun. Ja, wenn wir heilig sind, dann ist das Leben gesund. Wenn aber unheilige Dinge reinkommen, wird das Leben krank und stirbt letztendlich. Es ist so wie beim Baum. Ja, wenn der Baum viel Ungeziefer auf sich zieht und viel unheiliges Ungeziefer kommt in den Baum rein, dann am Ende wird er krank und stirbt. Und da muss er abgesägt werden. Selbst wenn ich noch sage, ja, aber wir sind doch die Gemeinde und guck mal, wir sind immer noch die Gemeinde. Okay, aber der Baum ist abgesägt. Und am Ende, wenn der Baum abgesägt ist, kann man ihn nur noch Feuerholz benutzen. Oh Herr, aber zur Gemeinde in Ephesus sagt der Herr zu den Überwindern noch ein wunderbares Wort. Er sagt zu ihnen, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von was?
Baum des Lebens.
Baum des Lebens.
Ja.
Warum ist der Baum des Lebens in Ephesus erwähnt? Weil es um den Leuchter geht, der vollendet werden muss. Aber wenn der Leuchter als dieser goldene Baum tot ist und dahin ist, dann hat der Herr kein Zeugnis mehr. Wie viel mehr lobt den Herrn, wenn wir überwinden, gibt der Herr uns zu essen von dem Baum des Lebens. Lass uns den Herrn wirklich essen als den Baum des Lebens. Halleluja. Mhm. Das ist so wunderbar. Und dann sehen wir aber auch weiter bei diesem goldenen Leuchter. Eine gesunde Gemeinde muss viel Licht geben. Ja, die Funktion von dem goldenen Leuchter ist natürlich zuallererst, es muss Licht scheinen. Es muss Licht geben. Ja, wenn es finster ist, dann wissen wir schon von vornherein, es kann nicht heilig sein. Dort, wo Dunkelheit ist und wo wir Finsternis zulassen, da kommt sehr schnell die Unheiligkeit rein. Wenn meine Gedanken finster sind, sind sie gleichzeitig auch unheilig. Es kommt viel Ungeziefer, die den Baum auffressen. Oh Herr, daher sehen wir bei diesem Leuchter nochmal zu diesem Bild zurück, wie wir es hier auch dargestellt haben. Und es ist auch geschrieben in 2. Mose 25, dass diese Leuchten da oben, diese Öllampen, das sind ja Öllampen, 7 Stück, diese Öllampen, es ist explizit gesagt, sie leuchten nach vorn. Sie leuchten nach vorne und wir sehen das sehr schön auch an diesem Bild, an dem dritten Bild nochmal. Sie leuchten nach vorne. Sie leuchten von links nach rechts, ja, von Süden nach Norden auf den Schaubrottisch. Aber nicht nur auf den Schaubrottisch, sondern diese Lampen sind so nach vorne angeordnet, dass sie den ganzen Raum erleuchten. Lob den Herrn dafür.
Amen.
Und das lass uns noch mal kurz lesen in Matthäus 5. Ja. In Matthäus 5, Matthäus 5, Vers 15 und 16. Also muss mein Bildschirm stoppen. Ja. Aber ich kann es auch hier lesen. Matthäus 5, Vers 15. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Amen. Dann leuchtet sie allen, die im Hause sind. Ja, und dieser Leuchter Amen. Hat Lampen, die nach vorne gerichtet sind. Wozu? Die Lampen sind alle nach vorne gerichtet, damit sie das ganze Haus ausleuchten. Sie leuchten auf den Schaubrottisch. Sie leuchten aber auch in den ganzen Raum hinein, damit es in diesem Heiligtum keine finstere Ecke gibt.
Mhm.
Es soll keine finstere Ecke geben. Deswegen haben wir in der Illustration, Markus, ich brauche nochmal den Bildschirm, deswegen haben wir in der Illustration auch diese Lampen, wenn ihr das nochmal kurz seht, welches Bild, ja, hier vielleicht. Die linken und rechten sind ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts gedreht jeweils, während die mittlere nach vorne leuchtet. Und das ist so, damit der Leuchter mit seinem Licht den ganzen Raum durchleuchtet, so wie der Herr hier gesagt hat. Der Leuchter leuchtet allen, die im Hause sind. Und dann sagt der Herr, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Amen. So soll unser Licht leuchten. Da kann keine Finsternis mehr bleiben, dass sie am Ende Gott, den Vater, verherrlichen. Oh Herr, das ist so wunderbar. Und wir sehen da oben, es gibt 7 Lampen. Es gibt nicht nur eine Lampe, die alles erleuchtet. Es ist nicht eine Taschenlampe, die viel Licht macht, sondern es sind 7 Lampen, die beständig brennen müssen. Am Abend wird Öl am Abend werden sie angezündet oder werden sie getrimmt und dann leuchten sie durch die Nacht und am nächsten Tag wird das frische Öl nachgefüllt, sodass diese Lampen beständig brennen können. Und wir sehen auch hier, eine Lampe ist nicht genug. Es braucht 7 Lampen. Das Licht, was vom Herrn kommt, was von Gott kommt, ist ein komplettes Licht. Und wir müssen beten, dass der Herr uns über die geistlichen Dinge und über das, was der Herr heute tun will, ein vollständiges Bild zeigt. Ein komplettes Licht von Gott. So viele Gläubigen sehen ein bisschen, ja, sie sehen ein bisschen aus dem Wort und das ist auch fein und vielleicht richtig. Aber wenn man nicht 7 Lampen hat, sondern nur 6 oder 5, dann muss man sich am Ende den Rest selber ausdenken. Ja, wenn mir Licht fehlt, Und der Herr mir nicht in einer Sache Licht geben kann, dann muss ich mir überlegen, okay, was könnte da sein? Und am Ende denke ich es mir selbst aus. Und kein Wunder, kommt dann am Ende sehr viel rein, was sehr merkwürdig ist und komisch ist und überhaupt gar keinen Sinn macht. Weil es ist von meinem Kopf gekommen und nicht von den 7 Lampen. Und in Johannes 8, Vers 12 sagt der Herr, es ist das Licht des Lebens. Ja, wer mir nachfolgt, sagt der Herr, der wandelt nicht in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Mhm. Daher wieder die Verbindung von dem Licht zu dem Baum des Lebens.
Mhm.
Es gibt Leben. Dieses Licht macht lebendig. Es gibt Leben. Und so ist auch ein wunderbarer Punkt, wenn wir sehen, dass sobald wir in dieses Heiligtum hineinlaufen, dort gibt es kein natürliches Licht mehr. Draußen gibt es noch Sonnenlicht im Vorhof oder Mondlicht oder auch von den Sternen. Aber im Heiligtum, da ist alles zu. Da gibt es kein natürliches Licht. Wenn du im Heiligtum bist und wenn ich im Heiligtum bin, dann hängen wir nicht mehr ab vom natürlichen Licht. Wir hängen nicht mehr ab von unserer eigenen Weisheit oder von dem, was wir früher vielleicht gehört und gelernt haben, sondern jetzt im Heiligtum kommt das Licht von Gott selbst. Es muss von ihm kommen. Das Licht soll von Gott selbst kommen. Sonst am Ende, wenn ich dort drin bin und keine natürliche Lichtquelle habe, aber ich nur von diesem natürlichen Licht abhänge, dann muss ich irgendwelche alten Sachen auftauen, die schon uralt sind, aber nicht frisch und neu sind. Selbst der Herr hat gesagt, die Worte, die ich rede, die stammen nicht von mir, sondern vom Vater. Und so auch das Licht, das dort im Heiligtum scheint, kommt direkt von Gott, dem Vater. Und deswegen müssen wir zu ihm hingehen und sagen, Vater, gib du mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir möchten frisches, neues Licht von dir bekommen. Aber natürlich für dieses frische Licht, neues Licht, brauchen wir auch frisches Öl. Das sind ja Öllampen und es sind keine Kerzen. Wir sehen am Leuchter, es ist kein Leuchter mit Kerzen, sondern es ist ein Leuchter mit Öllampen. Mhm. Und dieses Öl zeigt natürlich den Heiligen Geist, der sehr, sehr kostbar ist. Der Heilige Geist ist äußerst kostbar. Und daher dürfen wir auch mit diesem Heiligen Geist nicht grob umgehen, sondern wenn er so kostbar ist, dann müssen wir auch sehr behutsam und kostbar mit dem Heiligen Geist umgehen. Mhm. Ich möchte nicht dieses Öl verschwenden. Mhm. Also die Lampen, die da oben sind, das seht ihr am Bild recht gut, die sind nicht so riesig wie ein Autotank. Es ist kein 80-Liter-Tank, der da auf diesem Leuchter drauf sitzt, sondern komme ich mit diesem großen Tankzapf und möchte 80 Liter sofort auf einmal in den Leuchter reintanken. Am Ende pumpe ich es irgendwo rein und der Leuchter am Ende fließt alles über und anstatt Licht zu spenden, wird der ganze Leuchter gesalbt und am Ende tropft das ganze Öl auf den Boden. So dürfen wir nicht mit dem Heiligen Geist umgehen. Wir sollen nicht versuchen, den Tank zu überfüllen und mit aller Gewalt jetzt noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch weiter. Nein, das kostbare Öl soll mit Sorgfalt in die Lampen eingefüllt werden. Es ist so wunderbar, das Bild zu sehen, dass wir hier ein bisschen feinere Arbeit brauchen. Und dem Herrn sagen, Herr, was ist jetzt das richtige Maß an Öl, was ich jetzt in diesen Leuchter reintun soll. Lob den Herrn dafür. Wir dürfen nicht vergessen, dieses Öl, was da oben reinkommt, das ist gut genug nur für 12 Stunden. Dann braucht es frisches Öl. Nach 12 Stunden ist es leer gebrannt. Muss neu nachfüllen. Und so lobt den Herrn dafür, dass der Herr uns zeigt, dieses Öl ist so kostbar, dass wir wirklich sorgfältig damit umgehen sollen. Auf der anderen Seite natürlich sollen wir nicht unser Öl im Schrank lassen und gar nicht benutzen. Ja, wenn man das Olivenöl im Schrank lässt und nicht benutzt, nach einem Jahr, also so ranzig und so alt, dann kann man damit nichts mehr anfangen. Dann kann man es nur noch wegkippen. Oh Herr, so lass uns auch lernen, im Bild von dem goldenen Leuchter mit geistlichen Dingen und mit der Wahrheit sorgfältig umzugehen.
Amen.
So umzugehen, wie es diesem goldenen Leuchter entspricht. Amen. Und der letzte Punkt für heute oder für diesen Teil der Versammlung ist, dass es noch eine goldene Schere gibt. Eine goldene Dochtschere, die dafür benutzt wird, den Docht von diesen Öllampen zu trimmen. Das muss auch täglich getrimmt werden. Seht ihr noch das Bild? Hier, da oben sehen wir einen kleinen Docht rausgucken oder eine Flamme. Und dort ist der Docht dran. Und der muss mit einer goldenen Schere täglich getrimmt werden. Aber auch hier muss es sorgfältig getrimmt werden. Ja, wenn wir hier nicht sorgfältig umgehen, am Ende schneiden wir Dinge ab, die gut sind. Dinge, die der Herr haben will, werden einfach abgeschnitten. Hier braucht man für den Dienst eine goldene Schere. Aber wenn ich daherkomme mit meiner großen Gartenschere, dann am Ende schneide ich nicht nur den Docht ab, sondern auch gleich noch einen Arm vom Leuchter. Und dann, was soll noch brennen? Am Ende ist der ganze Leuchter abgeschnitten, links und rechts, und am Ende bleibt nur der Stamm übrig. Das wollen wir nicht sehen. Am Ende ist der ganze Baum abgesägt. Nein, wir sollen nicht die Wahrheit wegtrimmen. Am Ende trimmen wir die Wahrheit weg. Der Herr redet so deutliches Wort über die Opfer, über die Feste. Aber wenn ich mit meiner Gartenschere komme oder mit meiner Motorsäge und versuche damit den Leuchter zu trimmen, dann trimme ich nicht den Docht weg, sondern die Arme und das ganze Licht und den ganzen Ölgefäß da oben. Das ist zu viel. Nein, sondern das Trimmen muss so gemacht werden, dass nur das weggeschnitten wird, was wirklich alt und verbrannt ist, aber dass das gelassen wird, was noch brennt, was noch das Feuer haben kann. Oh Herr, es ist noch schlimmer, wenn angefangen wird, dass man versucht, die Heiligen abzutrennen und abzuamputieren. Ja, wir wollen nicht eine Gartenschere benutzen, um die Heiligen vom Leuchter wegzuschneiden. Das haben wir auch gesehen und gehört. Wenn irgendein kleines Problem da ist, dann amputiere einfach diesen Finger weg. Nein, der Herr macht das nicht. Es ist eine Goldschere. Es ist eine feine Arbeit, wo nur das wegkommt, was wirklich weg muss, was verbrannt ist. Aber das bleibt, was der Herr wirklich haben möchte. Gott sei Dank kann man den Stamm nicht abschneiden. Christus steht fest. Lob den Herrn. Es ist aber so gut zu sehen, dieser ganze Leuchter gibt uns so ein wunderbares Bild vom Gemeindeleben heute. Lass uns alle lernen, in diesem Heiligtum so sorgfältig umzugehen, dass dieser goldene Leuchter bald ganz fertig wird.
Steht.
Und das Licht scheint. So, lob den Herrn für den goldenen Leuchter.
Ja, doch, es steht schon geschrieben.
Amen. Gut. Ja, lass uns noch kurz ein Gebet, Gebete haben und dann können wir eine kurze Pause machen.
Amen. Danke, Herr. Amen, Herr, wir danken für dein lebendiges Wort, Herr. Danke, Herr, wir wollen dieses Wort auch annehmen und umsetzen, Herr. Wir beten, Herr, dass du uns in die Wirklichkeit des goldenen Leuchters führst, Herr.
Amen.